Und ich rede dann da irgendwie als junger, irgendwie stolzer Professor zu diesem Publikum und rede von Menschen mit Behinderungen. Und dann sagt die: Stopp, Herr Dederich. Wir sind nicht Menschen mit Behinderungen, wir sind Behinderte.
Von Irgendwas mit Menschen, der Heilpädagogik-Podcast. Ich bin Rihab Schabane und an meiner Seite ist heute Jan Steffens. Hallo Jan.
Hallo, hallo.
Jan, du bist Diplom-Behindertenpädagoge und lehrst aktuell an der Uni Koblenz-Landau und bist in diesem Podcast unser Co-Moderator.
Genau.
Und wir diskutieren für euch, liebe Zuhörende, gemeinsam mit ExpertInnen der Heilpädagogik über verschiedenste Themen. Und heute freuen wir uns ganz besonders über unseren heutigen Gast, Professor Dr. Markus Dederich. Und mit ihm werden wir sprechen, Achtung, über das Thema Sprache. Was macht Sprache? Was bedeutet Sprache? Welche Wirkmacht hat Sprache? Was machen eigentlich Kategorien? Und das Ganze natürlich in Zusammenhang mit der Heilpädagogik. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Ich freue mich sehr über Sie, Herr Dederich. Schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich auch über die Einladung und bin ganz gespannt auf das Gespräch.
Ja, das sind wir, glaube ich, alle. Vielleicht ein paar Informationen vorweg über Sie, Herr Dederich, dass unsere Zuhörenden wissen, wen wir da haben, falls es jemand gibt da draußen in der Heilpädagogiklandschaft, der Sie noch nicht kennt. Sie sind geboren in Kanada, sind auch aufgewachsen in Kanada und Brasilien und sind seit Anfang der 70er in Bonn. Sie haben Soziologie, Philosophie und Musikwissenschaften studiert und haben sich in klinischer Musiktherapie weitergebildet, waren dann über mehrere Jahre tätig in verschiedenen sonderpädagogischen Handlungsfeldern, haben dann 1996 promoviert, 5 Jahre später habilitiert. Und von 2002 bis 2011 waren Sie Professor für Theorie der Pädagogik und Rehabilitation bei Behinderung an der TU Dortmund. Und seit 2011 haben Sie die Professur inne für allgemeine Heilpädagogik an der Universität zu Köln. Sie haben viel geschrieben, viel publiziert. Sie denken gerne, schreiben gerne und reflektieren gerne und das aus philosophisch-phänomenologischer Perspektive. Ich denke, das werden wir heute bestimmt auch zu spüren bekommen, gerade bei diesem Thema. Und aus einer vertrauten Quelle weiß ich, dass Sie ein hervorragender Betreuer von Promotionen sind. Stimmt das, Herr Dederich, was man so über Sie erzählt?
Das Letztere, das können natürlich nur die Betreuten beurteilen. Ich sehe es auf jeden Fall als einen wichtigen Teil meiner Arbeit hier an und mache das schon auch sehr gerne.
Sehr schön. Wunderbar. Jan, dann haben wir schon die erste Aufgabe, oder?
Jetzt kommt gleich das Schlimmste zu Beginn sozusagen. Wir haben uns für dieses Format, das ja sehr kurz ist in dem sicherlich auch nicht alles gesagt wird, was relativ gemein ist, überlegt. Und zwar machen wir am Anfang immer einen sogenannten Elevator-Pitch. Das heißt, wir stellen zu dem Thema, und unser heutiges Thema ist Sprache im Kontext von Heilpädagogik, eine Frage, die relativ offen ist und weit geht. Und die Gäste haben dann 90 Sekunden nur Zeit, um dazu eine Antwort zu finden, was natürlich unmöglich ist. Wir haben gerade eben im Vorgespräch uns auch schon so ein bisschen, da hatten Sie gesagt, das Wort genutzt, Suchbewegung, was wir alle auch für diesen Podcast irgendwie sehr, sehr passend finden. Also es geht darum. Und die Frage wäre, und ich traue mich kaum es zu sagen, weil es so gemein ist, aber was ist denn überhaupt Sprache?
Ja, das ist herrlich in 90 Sekunden was dazu zu sagen. Natürlich gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen, Positionen, Theorien dazu, was Sprache ist, aber vielleicht Ich kann mal ganz allgemein sagen, dass Sprache ein irgendwie kulturell, gesellschaftlich kulturell eingebettetes, symbolbasiertes Hilfsmittel zur Verständigung über Dinge, Sachverhalte ist und ist, da werden wir sicherlich noch drauf zu sprechen kommen. Sprache hat unterschiedliche Funktionen, eine berühmte Differenzierung nach Karl Bühler, der unterscheidet zwischen Ausdruck, Appell und Darstellung. Das ist ja in einer Variante in der Psychologie auch wieder aufgetaucht. Und ja, vielleicht mal ganz kurz und sehr kondensiert zu der Frage, was ist Sprache?
Wunderbar.
Möchtest du anschließen?
Ja, das waren, ich wollte gerade nur sagen, ich habe die Uhr gestoppt und das waren 60 Sekunden statt 90, Herr Diederich. Aber die gute Nachricht ist, Sie kriegen Gelegenheit, das auch nochmal zu vertiefen und auszuführen. Es bleibt nicht dabei. Und bei den anderen Fragen haben Sie auch mehr Zeit. Ja, wir haben ja hier den Heilpädagogik-Podcast. Vielleicht an der Stelle die anknüpfende Frage: Was hat denn eigentlich Sprache mit Heilpädagogik zu tun? Also warum, glauben Sie, haben wir dieses Thema überhaupt hier platziert?
Also ich vermute, dass Sie das Thema ausgewählt haben, weil es ja, also seit im Grunde genommen seit den Anfängen der Heilpädagogik im 19. Jahrhundert und ganz sicherlich seit den Anfängen der universitären Heilpädagogik um die Mitte des 20. Jahrhunderts immer eine Debatte über den Gegenstand der Heilpädagogik gegeben hat. Also Gegenstand meint hier jetzt in erster Linie Adressatinnenkreis und die Bestimmung des Adressatinnenkreises, also wer ist die eben die Klientel der Heilpädagogik oder der schulischen Sonderpädagogik, um diese traditionellen Termini mal zu benutzen. Da geht es eben natürlich auch um eine begriffliche Bestimmung. Und diese begriffliche Bestimmung ist von Anfang an tatsächlich sehr kontrovers gewesen, unter anderem auch deshalb, also gibt es ganz viele Gründe für, aber unter anderem auch deshalb, weil die begriffliche Bestimmung, so wie ich das sehe, tatsächlich auch ganz unterschiedliche, wie soll ich sagen, Formen oder Modi der Praxis impliziert, ne? Weil die Art und Weise, wie ich jetzt, um das Wort zu benutzen, Behinderung verstehe und welches Modell oder welche Theorie ich dem zugrunde lege, das hat in gewisser Weise von vornherein Implikationen dafür, wie ich in Praxis gestalte, also wie ich interveniere. Und diese Debatte, die hat sich, wie Sie alle wissen, bis in die Gegenwart hinein fortgesetzt über diese Kategorisierungs-, Dekategorisierungs-, Rekategorisierungs-Debatte, weil eben der Begriff der Behinderung, der ja irgendwie auch für das Fach konstitutiv ist, als Problemtitel gilt und es eben starke Bestrebungen gibt, die mit dem Begriff verbundenen negativen Implikationen, die irgendwie zu vermeiden, was allerdings nach meiner Beobachtung zu dem Paradox führt, dass Teile der Disziplin ständig damit beschäftigt sind, sozusagen den Begriff durchzustreichen, ihn aber auch permanent verwenden müssen, weil sonst überhaupt nicht klar ist, worüber sie reden, und das hat dann dazu geführt, was Emil Kobi mal sehr schön den Sogenanntismus genannt hat, also dass von sogenannter Behinderung oder sogenannter geistiger Behinderung gesprochen wird. Ja, und da sind wir dann eben jetzt schon mitten in den Komplexitäten und Verwicklungen und vielleicht auch Paradoxien, die Sprache in unserem Feld mit sich bringt. Es ist, glaube ich, tatsächlich ein wirklich zentrales Thema und erstaunlich unaktuell irgendwie, weil es gibt, denke ich manchmal, verblüffend, gut, es gab jetzt, ich glaube, letztes Jahr war es nochmal die Sektionstagung über Kategorisierung, Dekategorisierung. Ich aber das Gefühl habe, dass im Grunde genommen die Auseinandersetzung über diese Dinge eher auf einem, reduzierten Level und vielleicht auch manchmal auf einem bescheidenen intellektuellen Niveau verläuft, wenn ich das mal so etwas spitz sagen darf.
Also wir gehen gleich bestimmt auch noch auf die Dekategorisierungsdebatte weiter ein. Ich hätte vorher noch eine Frage an Sie, weil Sie das gerade eben so schön beschrieben haben, dieses Verhältnis von Sprache und Praxis. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, im Studium bin, Heilpädagogik oder in der Ausbildung bin, wie kann ich mir das vorstellen, dieses Verhältnis Sprache und Praxis vorstellen? Ist das die Praxis, die die Sprache hervorbringt, oder bringt die Sprache die Praxis hervor? Oder wie ist dieses Verhältnis, wie kann man auch gerade sich bewusst machen, inwiefern Praxis und Sprache zusammenhängen?
Okay, jetzt kommt, ohne das unnötig kompliziert zu machen, obwohl es nicht ganz einfach ist, kommt jetzt eben aus meiner Perspektive tatsächlich die Phänomenologie oder eine bestimmte Spielart der Phänomenologie ins Spiel. Wie soll ich das mal sagen? Also ich glaube, die Heilpädagogik, ich rede jetzt einfach mal von Heilpädagogik und meine die anderen Bezeichnungen mit. Die Heilpädagogik ist eine Praxiswissenschaft in einer ganz bestimmten Hinsicht, weil ich glaube, konstitutiv für die Heilpädagogik, und das kann man ja auch historisch nachzeichnen, konstitutiv für die Heilpädagogik ist die Erfahrung, dass in der Arbeit mit Menschen oder mit der Arbeit mit Kindern plötzlich irgendwie Situationen auftauchen, die auf eine erstmal noch ungeklärte Art und Weise unerwartet und nicht wertend gemeint irgendwie andersartig sind. Und Jan Weißer, der hat ja sehr schön formuliert, es gibt so eine unausgesprochene Erwartung, dass bestimmte Dinge gehen, und bei bestimmten Kindern oder bei bestimmten Menschen merken wir, sie gehen so nicht, wie wir erwartet hatten. So, und das weckt das Nachdenken, das ruft die Frage auf den Plan und das weckt das Nachdenken, was ist da eigentlich los? So. Und was ich damit sagen will, dass ich tatsächlich glaube, dass dieses Nachdenken über die Frage, was ist hier anders oder was geht da nicht, was ist da erwartungswidrig, das zeigt für mich, dass im Grunde genommen die Heilpädagogik eine Antwort ist, also sich im Grunde genommen responsiv verhält zu bestimmten Erfahrungen. So. Und bestimmte Erfahrungen setzen das Nachdenken, das Nachfragen, die Klärung von Begriffen, das Forschen, die Bildung von Theorie in Gang. So, und Sprache hat dabei dann zunächst einmal die Funktion, eben genau diese Erfahrung irgendwie zu fassen und kommunizierbar zu machen. Jetzt ist es aber so, wenn wir anfangen, uns sprachlich zu verständigen, dann entstehen sozusagen auch über die Theoriebildung, wenn man so will, bestimmte Narrative. Das heißt, sich verfestigende Formen, über bestimmte Dinge nachzudenken, bestimmte Dinge, bestimmte Erfahrungen auf eine bestimmte Art und Weise zu bezeichnen und sozusagen diese Verfestigung der Erfahrung in wissenschaftliche Narrativen führt dann ihrerseits wiederum dazu, dass wir bestimmte Phänomene oder bestimmte Probleme sozusagen dann auch schon im Matrix, wie soll ich sagen, einer theoretisch sprachlich verfassten Wahrnehmung auf eine bestimmte Art und Weise deuten. Was wiederum impliziert, glaube ich, dass obwohl sozusagen der Ausgangspunkt der Heilpädagogik die Erfahrung ist, das Denken über die Erfahrung und das Theoretisieren der Erfahrung wieder Rückwirkungen auf die Weise hat, wie wir etwas erfahren. Mhm. Ich hoffe, Sie können mir folgen, und das stellt sich mir als so eine Art zirkulärer Prozess dar.
Also ich bin ganz begeistert von der Antwort. Ja. Das war jetzt kein Pitch, das war ein bisschen mehr, aber da steckt so viel drin. Für die, die jetzt zuhören, das kann man sich auch vielleicht öfter mal anhören und versuchen, vielleicht diesen zirkulären Prozess, den Markus Diederich gerade beschrieben hat, mal aufzuschreiben, weil da steckt jetzt sehr, sehr viel drin, worüber andere Personen auch Bücher schreiben könnten oder würden. Genau, also danke für die Antwort.
Ja, spannend. Also ich hatte nämlich eine Frage im Kopf, und ich versuche sie jetzt mal, ich versuche das, was Sie gesagt haben, in meinen ganz einfachen Worten wiederzugeben, und dann sagen Sie mir mal, ob ich es ungefähr richtig verstanden habe. Also mich beschäftigt sehr die Frage, vielleicht auch so im Vorfeld, diese Debatte um auch politische Korrektheit und Sprache schafft Bewusstsein, aber wir brauchen ja die richtige Haltung, und dann wählen wir sowieso die richtigen Worte. Was kommt eigentlich zuerst? Also dass es eigentlich eine Konsistenz braucht zwischen dem, was ich denke oder wie ich über eine Sache denke. Zum Beispiel, bleiben wir mal beim Behinderungsbegriff, habe ich ein Verständnis von Behinderung, dass das eine soziale Konstruktion ist, dass Menschen behindert werden gesellschaftlich, oder habe ich ein biologisches Verständnis, dass Menschen behindert sind und so weiter und so fort und deswegen beeinträchtigt sind. Also wie ich denke, so spreche ich, und so wie ich spreche, handle ich. Also es braucht so eine Konsistenz zwischen Denken, Sprechen und Handeln. Und was, so wie ich sie verstanden habe, ist, dass diese Prozesse des Denkens Sprache erzeugen sozusagen, und die Sprache erzeugt wieder eine neue Handlung, und dass das eigentlich kein Anfang und kein Ende gibt, sondern dass das ein Kreislauf ist. So habe ich Sie verstanden, aber korrigieren Sie mich gerne.
Also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann scheinen, oder also ich habe Sie jetzt so verstanden, dass Sie sagen, dass die Sprache vom Denken herkommt. Darüber streiten sich ja seit Hunderten von Jahren die Geister. Das ist tatsächlich eine Frage, die kann ich gar nicht beantworten, weil ich glaube, dann verstricken wir uns tatsächlich auch irgendwie in der Theoriegeschichte.
Aber woher kommt Sprache sonst, wenn nicht vom Denken?
Es gibt einen Autoren, der dazu, Vygotsky, Lev Vygotsky, hat ein ganzes Buch geschrieben, das heißt Denken und Sprechen, wo er genau sagt, das Denken entwickelt sich über das Sprechen. Und also das Interpsychische wird zum Intrapsychischen. Genau, aber dazu gibt es unterschiedliche Aussagen.
Ja. Genau, und das Sprechen aber seinerseits, und das hat ja zum Beispiel Ludwig Wittgenstein, den ich an der Stelle nicht ganz unwichtig finde, gezeigt, dass das Sprechen selber in eine Lebensform eingebettet ist. Das heißt, wir können irgendwie Nicht-Sprechende von ihrer historischen, gesellschaftlichen, kulturellen Situiertheit abtrennen, weil eben sozusagen das Sprechen nicht in einem irgendwie isolierten, solipsistischen Denken seinen Ursprung hat, sondern eben immer auch in einer geteilten Lebensform. Und eine geteilte Lebensform impliziert ja immer auch unterschiedliche Vorgaben darüber, wie über etwas gesprochen wird. Oder ich meine, Foucault hat das ja sehr deutlich gezeigt, was als sagbar gilt und was als nicht sagbar gilt, ne? Und welche Art von sprachlichen Äußerungen sozusagen als relevant eingestuft werden können und welche man vergessen kann, weil ihnen sozusagen dieser Wahrheitswert nicht zuerkannt wird. Also man kann es, glaube ich, eben von der Lebensform, wie Wittgenstein sagt, nicht trennen. Deshalb finde ich jetzt die Frage sozusagen nach dem Ursprung, also Sprechen und Denken hängt sicherlich zusammen. Aber die Frage nach dem Ursprung finde ich sehr schwierig. Ne, weil ja der Ursprung der Sprache, wenn man das jetzt von der Sprachentwicklung her versucht zu rekonstruieren, da ja solche Dinge wie Zeigegesten eine ganz wichtige Rolle spielen. Also auf etwas zeigen und dann benennen, Schaukel, Bagger, Baum. Und das ist eben aber alles auch Teil einer Lebensform.
Also man merkt, man kann da sehr, sehr tief einsteigen und deswegen auch Markus Dedrich hat im Vorgespräch halt die Suchbewegung angesprochen, darum wird es jetzt hier so ein bisschen gehen. Ich versuche mal nochmal auf was einzugehen, was ich spannend fand, was Sie so angerissen hatten. Auch die Frage, was darf gesagt werden? Also Sie hatten das mit Foucault beschrieben, was darf gesagt werden, wer entscheidet auch, was gesagt werden darf und wie entwickeln sich in so einem Prozess auch Begriffe weiter, also auch in dem, wie Sie anfangs schon eingestiegen sind, in dem Prozess auch mit den Erfahrungen, die wir machen und das vielleicht auf Heilpädagogik bezogen, also weil man ja sagen könnte, auf der einen Seite passiert das in der Schule zwischen den Jugendlichen, wo auch so ein bestimmter eine Sprache entsteht, wenn ich dann sage, mit Jugendlichen unterwegs bin und sage, das ist ja mega Banane, dann sagen die, wie Banane, wie redest du denn so ungefähr? Das ist dann schon nicht mehr angemessen und ich muss mich erstmal wieder reinhören. Und sowas gibt es ja eben auch, genauso wie es das auf dem Schulhof gibt, unter Heilpädagoginnen, ob man jetzt auf einen wissenschaftlichen Kongress geht oder im Dienstzimmer sitzt oder in der Praxis sich bewegt. Vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen. Also wer hat da, also wie entsteht auch sowas wie, ja einmal so eine Entwicklung von Sprache, aber auch, was hat das mit Deutungsmacht zum Beispiel auch zu tun, beziehungsweise mit Macht vielleicht? Also mit der Entscheidung, was darf gesagt werden?
Ich muss tatsächlich darüber nachdenken, wie ich das einfädle.
Sie denken, um dann sprechen zu können.
Genau. Ja, ja, aber häufig ist es ja so, dass die Gedanken sich beim Sprechen entwickeln. Also Herr Steffens, Sie fragen nach der disziplinären Macht. Oder ja, genau. Fragen Sie...
Also weil oder in man sozialen muss, Feldern.
Genau. Weil man muss wahrscheinlich ein bisschen unterscheiden, wie in der Praxis gesprochen wird und wie Praktikerinnen in einem bestimmten Feld miteinander sprechen. Wie jetzt, weil Sie das Beispiel gebracht haben, Jugendliche auf dem Schulhof miteinander sprechen und wie innerhalb der Disziplin miteinander gesprochen hat. Weil ich, und das sage ich deshalb, weil ich tatsächlich immer wieder die Erfahrung mache, jetzt gerade gestern bei einer Tagung, da kamen Leute aus unterschiedlichen Praxisfeldern zusammen und Sie wissen das vielleicht, bei solchen Tagungen gibt es immer auch die Tendenz, dass sich die PraktikerInnen sehr stark als solche markieren und damit immer auch die Botschaft transportieren, ich komme nicht aus der Wissenschaft und ich bin nicht einer von denen, die so abgehoben irgendwie theoretisch daherreden und wo eben, sagen wir mal, eine bestimmte Art von Reflexion oder eine bestimmte Art von kritischem Nachdenken über Begriffe oder Hintergrundtheorien immer auch so ein bisschen diskreditiert wird. Das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich immer wieder mache. Und der Zusammenhang zu Ihrer Frage ist eben der, dass ich glaube, dass es eben tatsächlich in unterschiedlichen Feldern unterschiedlich auch über bestimmte Phänomene gesprochen wird. Also deshalb meine Rückfrage, sollten wir jetzt über die Sprache in Feldern, sagen wir mal in Schule, oder über die Frage, über das Sprechen innerhalb der Disziplin, also gerade im Kontext von Macht, sprechen. Also weil ich glaube, Entschuldigung, letzter Satz, weil ich glaube, dass auch wenn das vielen nicht bewusst ist, innerhalb der Disziplin, also den Wissenschaften, ein mehr oder weniger andauernder Prozess des Ringens um Deutungsmacht oder vielleicht auch eines irgendwie auseinandergedrifteten Zusammenlebens unterschiedlicher, wie soll ich sagen, Methodengruppen und unterschiedlicher theoretischer Fraktionen existiert. Da können wir vielleicht auch noch mal separat drauf eingehen.
Ja, also vielleicht nehme ich einfach die Rückfrage auf und genau, und Jan, du kannst dann gerne ergänzen. Also was Sie gerade beschrieben haben, Herr Dederich, ist ja, dass es quasi verschiedene Diskurse auf verschiedenen Ebenen gibt. Und wir fragen uns, wo wird Sprache verhandelt? Wo werden diese Kategorien oder das Sagbare und Unsagbare verhandelt? Und wer hat letztendlich die Deutungsmacht? Sind es die WissenschaftlerInnen? Sind es die PraktikerInnen, die tagtäglich mit den Betreffenden auch arbeiten und sagen, wir brauchen eine Sprache, die handhabbar auch ist? Oder sind es, was ich sehr stark auch mitbekomme, ist, dass über die sozialen Medien immer mehr auch Betroffene oder betreffende Menschen, die von den Themen, die quasi immer die Bezeichneten waren, also es gab immer Bezeichnende und die hatten immer die Deutungsmacht über die Bezeichneten, und dass jetzt die kommen und sagen, nee, wir wollen nicht mehr so genannt werden, wir wollen so genannt werden und so weiter. Also auch da kommen Stimmen. Also wir haben einmal diesen wissenschaftlichen Diskurs, wir haben die PraktikerInnen und wir haben die betroffenen Menschen, die jetzt auch die Stimme erheben und sagen, nee, so passt das nicht. Vielleicht so, auf welcher Ebene, wer hat denn letztendlich die Deutungsmacht Ihrer Ansicht nach?
Also ich glaube, die Deutungsmacht im Singular gibt es so nicht. Das ist vielleicht der wichtigste Teil der Antwort, und deshalb habe ich es gerade schon wieder so kompliziert gemacht. Also ich glaube, die Deutungsmacht gibt es nicht. Sondern ich glaube, also tatsächlich, also dass ja Macht auch ein Feld von Auseinandersetzungen ist und natürlich auch von unterschiedlichen Möglichkeiten, eine bestimmte Sichtweise durchzusetzen. Aber ich formuliere das deshalb so, weil ich schon den Eindruck habe, dass in der sogenannten Praxis viele Diskurse, die in der Disziplin, also in den Universitäten, in den Journals, in den Büchern geführt werden, gar nicht ankommen oder bestenfalls in einer hochgradig verdünnten Form. Und dass es manchmal aber auch in der Disziplin eine andere Wahrnehmung davon gibt, worum es in der Praxis geht. Und dann bringen Sie jetzt den zusätzlichen Punkt und sozusagen in diese Gemengelage, die ja für die Heil- und Sonderpädagogik ohnehin konstitutiv ist, also diese Spannungen zwischen akademischer Heilpädagogik und der Praxis. Und da kommt dann eben jetzt noch die dritte Gruppe ins Spiel, nämlich diejenigen, um die sich das Ganze irgendwie immer gedreht hat und die sich, also plötzlich kann man ja nicht mehr sagen, das hat ja in den 80er Jahren angefangen, aber die sich eben immer klarer zu Wort gemeldet haben und jetzt gerade im Zeichen der Inklusion nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Und die bringen nochmal andere Aspekte ins Spiel und stellen natürlich bestimmte Deutungshoheiten in Frage. Und trotzdem ist es nach meiner Meinung so, dass wenn ich mir zum Beispiel, ohne dass ich da jetzt in eine übermäßig polemische Schelte verfallen will, trotzdem ist es so, dass nach meinem Eindruck viele Kolleginnen und Kollegen, die sich der evidenzbasierten Pädagogik zuschreiben, dass die letztendlich ja doch einen Denkansatz verfolgen, der darauf hinausläuft, dass das valide Wissen in der universitären Forschung produziert wird und diejenigen, die im Feld arbeiten, sind im Grunde genommen, wie soll ich sagen, Applikatorinnen oder Anwenderinnen dieses Wissens in gewisser Weise fast, jetzt sage ich es doch mal ein bisschen polemisch unter Einklammerung des eigenen Nachdenkens über die eigene Praxis. Und nach diesem Modell geht dann, glaube ich, schon, wie soll ich sagen, die Macht, also in diesem Denkmodell, obwohl die Kollegen das nie so denken würden, aber da liegt dann die Macht schon sehr stark in der Universität oder auf der Ebene des wissenschaftlichen Wissens, weil das ja für sich in Anspruch nimmt, das, was wir an Wissen produzieren, evidenzbasiert, das ist valide. Alles andere ist Spekulation. Das, was wir anbieten, ist empirisch validiert. Natürlich immer von einem Popper, von einem Restzweifel irgendwie behaftet. Aber das ist im Grunde genommen das, was wir sagen sollen. Und danach sollen diejenigen handeln, die in der Praxis tätig sind. Und für die Stimme der Betroffenen scheint mir in diesem Modell tatsächlich nicht so viel Raum zu sein. Auf der anderen Seite, vielleicht letzter Satz dazu, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, schon so, und damit mache ich mich dann vielleicht auch ein bisschen unbeliebt, dass ich glaube, dass sozusagen allein, also ausschließlich das Wissen und die Perspektive der Betroffenen, das ist, glaube ich, auch nicht, wie soll ich sagen, die letzte Lösung. Also das ist sehr wichtig, verstehen Sie mich nicht falsch. Und das muss viel, viel ernster genommen werden, als wir das bisher getan haben. Aber sozusagen das Ding komplett umdrehen und zu sagen, die einzig valide Quelle des Wissens ist die Erfahrung von Betroffenen, das ist, glaube ich, auch ein unzureichender Ansatz, wage ich mal frecherweise zu behaupten.
Also, wenn ich Sie richtig verstehe, dann sprechen Sie sich sozusagen für die Pluralität oder die, ich sag mal, Vielstimmigkeit von Sprache und Stimmen aus. Also, und da hätte ich eine Frage, die da ansetzt, wenn wir gerade, so wie gerade eben besprochen, sagen, die unterschiedlichen Bereiche bringen auch unterschiedliche eigene Begriffe vor, eigene Sprachen, die alle aus ihrer Perspektive alle auch eine Legitimation haben, aber halt eben auch unterschiedliche Sprachen sind. Wie sehen Sie da Möglichkeiten, einen gemeinsamen Diskurs zu finden? Weil darauf würde es dann ja hinauslaufen, wenn man die Pluralität ernst nimmt. Also wie können in diese Personen oder Personenkreise, die wir jetzt angesprochen haben, gemeinsam in den Diskurs gehen, in den sprachlichen Diskurs, obwohl sie unterschiedliche Sprachen und unterschiedliche Begriffe nutzen?
Auch das ist natürlich wieder kompliziert. Weil ich nenne, Sie haben gerade die Formulierung benutzt, also oder sinngemäß gesagt sozusagen, und alle unterschiedlichen Sprecherinnenpositionen sind legitim. Ne? Das weiß ich nicht. Also ich nenne mal ein drastisches Beispiel. Ich glaube, dass bestimmte Positionen, die sagen wir mal, im ganz weit rechten politischen Spektrum angesprochen werden, die sind meiner Auffassung nach nicht legitim. Was ich machen muss, ist, ich muss deren Existenz anerkennen. Das ist keine Frage. Aber ich glaube, also was ich damit sagen will, ich glaube nicht, dass es, oder ich sage es mal so, als Wissenschaftler würde ich sagen, natürlich ist Wahrheit, die Idee der Wahrheit, wirklich auch ein Problemtitel. Ich glaube aber, dass es letztendlich, dass wir Wissenschaft ohne die Wahrheit als regulative Idee ja gar nicht denken können. Weil worum geht es bei Forschung und bei Theoriebildung, wenn nicht darum, zu versuchen, möglichst plausibel zu machen, mal ganz banal ausgedrückt, wie es ist, wie es sich verhält und ob es nicht doch zutreffendere Deutungen oder Verstehensweisen gibt als andere. So, also ich glaube, dass die Idee der Wahrheit nicht total obsolet ist. Und deshalb glaube ich, also vertrete ich nicht die Idee, dass alle Positionen irgendwie gleich berechtigt sind oder das ist, weil das läuft ja, glaube ich, am Ende auf eine gewisse Beliebigkeit hinaus. Trotzdem glaube ich, dass es natürlich notwendig ist, sich mit unterschiedlichen Sprecherinnen Positionen ernst zu nehmen und damit auseinanderzusetzen und so, wie soll ich sagen, auf einer pragmatisch oder praktisch politischen Ebene würde ich natürlich sagen, dass eine Auseinandersetzung und ein Dialog mit sehr unterschiedlichen Positionen unumgänglich ist. Ne? Auch wenn ich als Wissenschaftler oder vielleicht auch als politisch denkender Mensch sagen würde, nein, bestimmte Positionen, und da kann man gute Argumente für anbringen, sind, wenn Sie so wollen, nachweislich falsch oder nicht haltbar. Auf jeden Fall, das ist jetzt nochmal sehr weit geworden, um nochmal auf das Feld der Heilpädagogik zurückzukommen, denke ich schon, dass uns im Endeffekt natürlich nichts anderes übrig bleibt. Also gerade jetzt in dieser Dreierkonstellation, von der wir gesprochen haben, Disziplin, Profession und sozusagen Betroffene, ist ja auch ein Begriff, über den man kritisch diskutieren kann, oder die Adressatinnen der Wissenschaft und der Praxis, also ne, dass sozusagen die Menschen, die da jetzt in diesem Dreieck unterschiedlich positioniert sind, es bleibt uns gar nichts anderes übrig, glaube ich, als zu versuchen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Mhm. Einfach weil die Wahrnehmungen zum Teil sehr, sehr unterschiedlich sind. Mhm. Und die damit verbundenen Deutungsmuster und auch pädagogischen und zum Teil auch politischen Forderungen.
Darf ich da ganz kurz einen Anschluss? Ja. Also mir ging die Frage und die Legitimität, ich sag mal so in einem Beispiel, eine Person mit, und ich bediene jetzt auch den Sogenanntismus, also eine Person mit sogenannter geistiger Behinderung oder sagen wir mal die Sprecherin des Bewohnerbeirats, ein Heimleiter und eine Person aus der Wissenschaft sitzen in einem Raum und schauen sich an und wollen miteinander sprechen. Und Sie haben es ja beschrieben. Die interessante Frage ist immer, wie finden die eine gemeinsame Sprache? Wie können die sich miteinander verständigen über ihre Erfahrungen und unterschiedlichen Perspektiven auch auf das Gemeinsame, was vielleicht zwischen ihnen entsteht? Und vielleicht auch, wie entwickelt sich daraus neue Sprache? Also wie kann das auch dazu führen, dass Sprache sich weiterentwickelt, auch als in solchen geteilten sozialen Feldern. Genau, aber Sie haben es beschrieben, also Sie würden sagen, nicht aufhören zu sprechen, also weiterhin miteinander versuchen, gemeinsame Sprachen da zu finden.
Ja, also Sie, Herr Steffens, Sie haben vollkommen recht. Also ich bin jetzt selber auch sozusagen als Critical Friend hier in Köln in einem Projekt involviert. Da geht es darum, und das ist wirklich innovativ, eine so eine Art Kunstakademie, also einen Ausbildungsgang zu entwickeln für Künstlerinnen mit, also überwiegend mit dem, was wir disziplinär geistige Behinderung oder kognitive Beeinträchtigung nennen. Das ist wirklich innovativ und in den unterschiedlichen Planungsgruppen sitzen eben auch Menschen eben mit geistiger Behinderung oder mit Lernschwierigkeiten. Und weil ja hier das Thema Sprache ist, also Sprache ist ja selber auch ein Medium, mit dem man Ausschluss herstellen kann. Ne? Und eine Art und Weise, wie man über Sprache Ausschluss herstellen kann, ist eben über eine hochabstrakte Sprache, über eine sehr voraussetzungsreiche Sprache, über eine theoretisch total aufgeladene Sprache. Das ist ja tendenziell ein bisschen die Sprache, die ich auch benutze. Das ist mir auch vollkommen klar. Und die Herausforderung ist eben gerade in solchen Settings immer wieder aufs Neue zu versuchen. Das geht vielleicht nicht bruchlos, aber das ist, glaube ich, letztendlich das, worum es geht. Die Komplexität von Sachverhalten nicht fahrlässig verdünnen und trotzdem immer wieder versuchen, sich so zu artikulieren, das sage ich auch im Sinne eines Appells an mich selber, wenn ich in diesem Kontext sitze und spreche, immer wieder versuchen, so einfach und so klar und der Komplexität eingedenk trotzdem so konkret und anschaulich wie möglich sich zu artikulieren. Mhm. Das ist eine totale Herausforderung, aber ich glaube, dass gerade wenn man versucht, die Dinge partizipativ zu entwickeln, dann geht es nicht anders.
Ja, also ich bin froh um diese letzten Schlagworte. Ich sag letzte, weil wir tatsächlich jetzt diesen thematischen Block langsam abrunden. Und ich merke, dass ich das so in meinem Kopf gerade zusammenfasse, auf was wir uns hier einigen oder geeinigt haben in dieser Suchbewegung. Wir sind nicht am Ende und wir sind nicht zu einer endgültigen Lösung gekommen. Haben aber erkannt, dass Sprache verbindet, Sprache kann aber auch trennen, Sprache kann ausschließen, Sprache kann eine Brücke sein, kann aber auch eine Barriere sein. Sprache hat viel mit Macht zu tun. Wer sind die Sprechenden? Wer hat die Deutungsmacht? Wem wird die Deutungsmacht gegeben? Wer nimmt sie sich? Sprache kann verletzen.
Hochgradig verletzungsmächtig.
Genau. Und das vielleicht Nicht-Betroffene dieser Wirkung, dieser Verletzung vielleicht gar nicht so nachempfinden können. Und deswegen braucht es auch die Betreffenden, die Bezeichneten, sage ich jetzt mal, die mit am Tisch sitzen in diesem Dreieck und die mitverhandeln und mitdebattieren und mit auch eine Stimme haben. Aber es braucht auch die Wissenschaft, die da einfach mit einer anderen Perspektive drauf guckt. Und es braucht die Personen aus der Praxis, die tagtäglich einfach im Feld aktiv sind. Und ich denke, dann haben wir vielleicht so einen partizipatorischen Prozess, wo es vielleicht, ich glaube, wir befinden uns auch in einer Zeit, auch immer wieder in der Heilpädagogik, wo wir merken, wir sind am Dekategorisieren, also alte Begriffe, alte Benennungen gehen nicht mehr, aber die neuen Bezeichnungen, auf die wir uns alle schnell mal einigen, sind auch noch nicht da. Und manchmal müssen wir diese Zeit des Unwissens einfach auch aussitzen und aushalten und das Debattieren auch aushalten. Und wichtig, ich glaube, worauf wir hier auch irgendwie mit dieser Folge vermitteln wollen als Botschaft, dass wir vor lauter Angst, das Falsche zu sagen, nicht aufhören sollten, miteinander zu sprechen.
Mhm. Wenn ich eine Sache noch sagen darf, vielen Dank für diese wunderbare Zusammenfassung. Ja. Also das haben Sie jetzt, finde ich, sehr, sehr schön irgendwie nochmal zusammengebracht. Das wäre mir, glaube ich, so klar gar nicht gelungen. Mir ist jetzt noch dazu eingefallen, ich bin ja schon lange im Geschäft. Und als ich völlig ahnungslos, ich bin ja hier in dieses Feld reingestolpert, sage ich mal, da war es noch gängig in der Literatur, ich weiß nicht, ob Wolfgang Janssen das gemacht hat, aber viele Kollegen haben das gemacht, die haben Behinderte geschrieben als Substantiv. Mhm. Und dann kam, das kann man so nicht machen, es sind ja auch Menschen. Und dann wurden da draus aus den Behinderten wurden behinderte Menschen. Und dann war das sozusagen the state of the art eine Weile in der Literatur. Und dann kam die Kritik, Moment, so geht das ja nicht. Es sind ja in erster Linie Menschen. Und das verbindet uns alle miteinander. Und dann gibt es da halt noch was anderes. Und dann kamen eben die Menschen mit Behinderungen. So, und das war so ein bisschen the state of the art in den frühen 2000er, als ich in Dortmund anfing und in meiner ersten Vorlesung mit 500 Studierenden oder so war dann eine Kollegin dabei, die selber auch aus der Selbsthilfebewegung, aus der politischen Behindertenbewegung kommt. Und ich rede dann da irgendwie als junger, irgendwie stolzer Professor zu diesem Publikum und rede von Menschen mit Behinderungen. Und dann sagt die, stopp, Herr Dederich, wir sind nicht Menschen mit Behinderungen, wir sind Behinderte.
Ja.
Und Das war für mich eine Aha. Und da habt ihr ja nochmal genau eben diese politische Kritik der Behindertenbewegung auf den Punkt gebracht. Und das war für mich eine total interessante Frage. Und daraus habe ich sicherlich gelernt, dass eben auch die Entwicklung der Sprache auch in den Wissenschaften jetzt nie zu einem Ende kommt. Das ist total dynamisch und es wird nie aufhören. Und ich bin wirklich sicher, in 20 Jahren oder in 40 Jahren wird man auf die Art und Weise, wie wir heute reden, zurückgucken und denken, oh, wie waren die denn drauf? Ich bin mir wirklich sicher. Ne?
Ja, das waren jetzt zwei wunderbare Schlussworte nochmal dazu. Mir ist das übrigens mal umgekehrt passiert, dass ich behinderte Menschen gesagt habe, oder ich habe mich vorgestellt als Behindertenpädagoge und dann Ärger gekriegt. Aber das ließ sich dann auch aufklären. Also wir haben darüber dann gesprochen, wie das Verständnis ist. Das passt ganz gut dazu. Wir haben für den Abschluss uns in jeder Folge überlebt, so einen, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Rehab A oder B-Spiel, nenne ich es jetzt einfach mal.
Ja, genau.
Zu machen. Das heißt, wir stellen als Moderatorinnen die Frage A oder B und sie müssen sich entscheiden für eins von beiden. Das ist natürlich auch wieder sehr gemein, weil man nicht mehr dazu sagen darf. Sie haben die Möglichkeit, ich glaube, es gibt wirklich nur einen Joker, oder? Ja, Rehab ist da ganz streng. Es gibt nur einen Joker. Sie dürfen einen Joker ziehen und müssen sich sonst entscheiden. Und ich würde an der Stelle...
Das ist natürlich besonders gemein, weil Phänomenologen lieben ja, das weder noch.
Ja, aber genau. Okay.
So.
Ja. Okay. Es gibt, genau, ich hätte auch, als wir das probiert haben, hätte ich gerne oft beides gesagt oder genau, wieder noch, das ist leider nicht möglich. Aber die Zuhörerinnen wissen das ja auch und können das vielleicht dann auch so interpretieren. Ich fange mal gleich an, wenn das in Ordnung ist, Rehab. Mit dem ersten, behinderte Menschen oder B, Menschen mit Behinderung?
Menschen mit Behinderung.
B. Ja.
Betroffene oder Betreffende?
Okay, das habe ich so noch nie gehört. A.
Ja, das hat... der andere Co-Moderator Philipp Bryant mit reingebracht. Das ist von auch von Kobi, glaube ich, ne? Hatte er das letzte Mal geschrieben. Ich kannte das nämlich auch noch nicht. Auch eine Frage, die Geisteswissenschaften oder Sozialwissenschaften?
Sozialwissenschaften.
Okay, jetzt mal was ganz anderes. Meer oder Berge?
Meer.
Ja, eine Frage, die bei der sich früher immer die Geister geschieden haben. Cola oder Fanta?
Echt jetzt?
Sie haben noch einen Joker. Das ist die letzte
Sie
Frage.
Sie haben einen Joker. Sie können auch sagen, weder, an der Stelle könnten Sie sagen, das ist die letzte Frage. Sie können den weder noch Joker ziehen.
Okay, dann ziehe ich den. Dann ziehe ich den weder noch Joker.
Ja.
Vielen, vielen Dank.
Okay, wann machen wir den zweiten Teil zur Sprache?
Ja. Brauchen wir, gell? Das ist, also ich merke auch, das war jetzt, wir sind noch lange nicht fertig, ne? Wir könnten jetzt noch eine Stunde darüber diskutieren.
Was aber auch schön ist, also wenn man, ich finde, wenn es nicht so abgeschlossen ist und man sagt, okay, danke, sondern da noch viele Fragen aufgetaucht sind im Gespräch, ist es doch eigentlich...
Fand ich jetzt auch angenehm. Also tatsächlich fand ich jetzt Ihre Zusammenfassung über das, was wir gesprochen haben, so rund. Und natürlich könnte man zu allem irgendwie noch mehr sagen, aber das hat es irgendwie schön rund gemacht.
Wunderbar, ja. Das freut mich.
Ich fand auch die beiden Abschlussstatements wirklich absolut passend dazu jetzt. Es gibt noch einen allerletzten Punkt, bevor wir dann wirklich uns verabschieden. Das ist, dass wir uns überlegt haben, ist, ob, wenn die Gäste Lust haben dazu, was zu empfehlen für die Zuhörerinnen, ein Buch zu empfehlen, vielleicht Musik zu empfehlen, einen Film, den man gerade geschaut hat, irgendwas, was muss noch nicht mal jetzt unbedingt im Kontext dieses Themas sein, sondern irgendwas, was von Bedeutung ist und wo man vielleicht dieses Forum nutzen möchte und das empfehlen möchte, weiterempfehlen möchte. Haben Sie sowas? Spontan?
Irgendwas?
Ja, irgendwas, kann wirklich irgendwas sein.
Irgendwas total Unfachliches?
Ja.
Gerne.
Ich war am Montag letzter Woche hier in Köln bei einem Konzert von einer Gruppe, die kommt aus Weilheim, heißt es, glaube ich, bei München. Die heißt The No Twist. Das war ein extrem gutes, mitreißendes, wildes und auch etwas melancholisches Konzert. Es hatte teilweise fast was von Ritualmusik. Also das wäre eine Empfehlung. Und vielleicht als Kontrastprogramm, es gibt ein dänisches Streichquartett, Danish String Quartet. Die spielen unter anderem skandinavische Volksmusik als Streichquartett. Auch eine wunderschöne Musik. Und vielleicht als Literatur fiel mir ein, der ist, glaube ich, Religionswissenschaftler Thomas Bauer, Die Vereindeutigung der Welt. Das ist ein Plädoyer für Ambiguität. Das finde ich ein wirklich sehr empfehlenswertes Buch. Und das hat, glaube ich, tatsächlich noch was mit dem Thema Sprache zu tun, weil Sprache ja häufig mit Vereinigungen arbeitet, die hochproblematisch sind. Und ja, das ist wirklich lesenswert.
Schön, klingt spannend. Vielen, vielen Dank. Da haben wir drei ganz unterschiedliche Empfehlungen. Ja, nun sind wir auch zum Ende unserer heutigen Folge gekommen. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Professor Dr. Markus Dederich. Und wenn ihr, liebe Zuhörende, Anregungen, Kritik oder Fragen an uns habt, dann schickt diese doch gerne an podcast@bhponline.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.